Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Guten Abend, guten Morgen, guten Tag, wann auch immer ihr einschaltet hier bei Pfostenbruch, eurem Gladbach-Podcast. Wir waren ja zuletzt nur noch sporadisch zu hören, wollen das jetzt aber wieder ausweiten, denn so in dem aktuellen Zustand können wir unsere Borussia einfach nicht alleine lassen. Also das passt unter keine Kuhhaut mehr, was wir da beim 1:4 im Berliner Olympiastadion gestern erleben mussten. Wir, das sind Kevin, meine Wenigkeit, und Fabian an meiner Seite heute. Ja, gestern noch zusammen im Blog und heute jetzt hier im Podcast. Es ist ja eine Art Therapiestunde, wie wir sie aus den ganz dunklen Zeiten kennen der letzten Jahre. Grüß dich.
Ja, grüß dich, hi. Leider haben wir das jetzt schon ein paar Mal erlebt. Also diese Tormusik von Hertha, die haben wir in den letzten Jahren einfach zu oft gehört. Ganz furchtbar. Hertha gewinnt das Spiel, Borussia. Wir haben während des Spiels ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, darüber, wie wir uns während des Spiels gefühlt haben, die ersten 20 Minuten. Ich glaube, das haben am Ende auch alle gesagt, waren eigentlich ein sehr, sehr ordentliches Auswärtsspiel. Das haben natürlich auch wir so gesehen, dass das genau der Fall war. Du gehst dann 1-0 in Führung, das auch durchaus verdient. Ja, schwierig wird es nur, was danach passiert. Aus meiner Sicht eben waren es nicht die ersten 30 Minuten, die gut waren, sondern ich glaube, man muss den Cut wirklich nach ein, zwei Minuten nach dem Tor machen, sondern bei Minute 20, ab da wurde es wirklich zäh. Dann gab es in der zweiten Halbzeit immer mal wieder ein paar Phasen von 3-4 Minuten, wo es okay war. Ansonsten war wirklich die Leistung zwischen Minute 20 und 90 schwierig.
Ja, und zum wiederholten Male sehr schwierig jetzt in diesem Kalenderjahr 2023. Also werden das ja auch gleich definitiv mal ins größere Bild einordnen. Anders kann und darf man es jetzt aktuell auch nicht bewerten, das, was da gezeigt wird auf dem Rasen. Sprechen wir doch mal über die Aufstellung. Da hat sich ja ein bisschen was geändert. Also Luca Netz hat gespielt für den kurzfristig, so heißt es offiziell, erkrankten Rami Benzebaini. War jetzt auch erst der zweite Einsatz in dieser Saison von Anfang an. Also einmal war er ja auch erkrankt, meine ich, damals am vierten Spieltag in München, jetzt also quasi eine gesamte Halbserie später Luca Netz mit dem zweiten Startelf-Einsatz. Das sah natürlich im letzten Jahr unter Hütter ganz anders aus. Und dann haben wir Hannes Wolf, der das Startelf-Mandat zum ersten Mal unter Farke bekommen hat, allerdings rechts außen. Das habe ich jetzt irgendwie auch so nicht kommen sehen. Stindl hat ja dann mehr oder weniger eher links gespielt, Hofmann zentral. Also war ein bisschen wild, die Aufstellung, fand ich.
Ja, genau. Und in den ersten 20 Minuten hat es aber super funktioniert, fand ich, weil dadurch war Borussia so ein bisschen unberechenbar. Ich hatte das Gefühl, dass Borussia Hertha damit ein bisschen überrascht hat mit dieser Aufstellung und auch mit der Variabilität, die dann da drin war. Aber hinten raus wurde es dann auch ein bisschen statisch irgendwo. Und eigentlich fand ich, dass dass Borussia das gut gemacht hat bis dahin. Wolf hatte auch die eine oder andere ganz gute Situation, hatte natürlich auch wieder die eine oder andere Situation, wo er sich so ein bisschen festgelaufen hat, wo er dann den Ball verloren hat. Aber an ihm würde ich jetzt die Niederlage nicht festmachen, genauso wenig wie an Luca Netz, waren mit Sicherheit nicht die beiden entscheidenden Spieler dafür, dass Borussia da gestern verloren hat.
Nee, ganz sicherlich nicht. Also in einer schwachen Mannschaftsleistung haben sie jetzt nicht noch negativ oder sind nicht noch negativ aufgefallen. Da fallen mir eher andere ein. Tatsächlich muss ich ganz klar sagen, das schlechteste Saisonspiel von Lars Stindl. Also das hat gar nicht funktioniert. Also er war überhaupt nicht im Spiel und an ihm lag es jetzt auch nicht, dass die ersten 20 Minuten kontrolliert vonstatten gingen. Also das hat mich sehr enttäuscht. Muss man wahrscheinlich einem Spieler, der 34 ist, auch mal eingestehen. Das kann ja jetzt auch nicht angehen, dass wir jetzt irgendwie unser gesamtes offensives Heil, was da so die Kontrolle betrifft, was die Struktur betrifft, an ihm aufmachen. Ne? Also so ehrlich muss man dann auch sein. Ich bin dann eher auch genauso enttäuscht danach von einem Jonas Hofmann und ganz klar auch von einem Markus Thuram, das geht gar nicht.
Ja, das kommt dann am Ende dazu. Und ich glaube, da stimmt es dann einfach in der Offensive nicht. Und ich meine, wir haben in den letzten Wochen eigentlich schon viel zu viel an Lars Stindl festgemacht. Und Lars Stindl war in den letzten Wochen viel zu oft derjenige, der am Ende da war, wenn es drauf ankam. Und das ist aus meiner Sicht schwierig. Wir hatten das Thema schon mal irgendwann vor ein paar Jahren auch mit Raphael, wo man dann noch lange auf Raphael gesetzt hat und man auch immer so dachte, ja, wann kommt eigentlich mal der Moment, ja, ist alles schön und gut, es hat auch soweit dann immer gut funktioniert und bei Raphael hat man es dann irgendwann geschafft, einen fließenden Übergang zu finden, dann mit den Neuverpflichtungen von Thuram und Embolo damals, wo man Raphael dann so ein bisschen langsam rausnehmen konnte. Davor war es auch immer so ein bisschen die Frage, oh je, was machen wir eigentlich, wenn hier Raphael in seinem fortgeschrittenen Alter irgendwann mal ausfällt. Und das hat man mit Stindl jetzt leider wieder, dieses Problem, dass man das Gefühl hat, Lars Stindl ist ein für sein Alter viel zu wichtiger Teil dieser Mannschaft. Also gut, dass er da ist, aber man kann eben nicht von einem 34-, fast 35-Jährigen erwarten, dass er vielleicht auch alle 5-6 Tage seine Leistung auf Top-Niveau bringt, wenn man dann auch noch auf so einer Position, auf der er dann eben spielt, ja, dann auch noch von ihm verlangt, dass er eine gewisse läuferische Leistung hinlegt, die ja gestern, finde ich, oder die er ja gestern auch wieder irgendwie an den Tag gelegt hat, wo man das Gefühl hat, er läuft wenigstens und kämpft wenigstens, auch wenn er mal einen Tag hat, an dem es nicht gut läuft. Und das vermisse ich tatsächlich bei dem einen oder anderen deutlich eher, dass man an Tagen, an denen es mal nicht läuft, den vollen Einsatz zeigt. Und ja, da müssen wir mit Sicherheit über einen Thuram sprechen.
Ja, also Markus Thuram, das ist ja dann tatsächlich im Stadion, finde ich, immer noch deutlich besser zu beobachten, weil man da eben das gesamte Spielfeld im Blick hat, als jetzt im Vergleich zum TV-Schauen. Und was Markus Thuram da teilweise fabriziert, wenn er den Ball verloren hat oder wenn ein Zuspiel auf ihn nicht angekommen ist, das grenzt an Arbeitsverweigerung und das muss man schon mal so klar betonen und man kann es nicht immer damit abtun, dass das einfach ein Spieler ist, der sich gegen Mannschaften besser oder leichter tut, die eben ja auch mehr investieren nach vorne etc., die eben nicht so eklig spielen. Ja, sorry, das ist jetzt auch nicht sein erstes Halbjahr, was er spielt in der Fußball-Bundesliga. Da muss doch auch mal eine Entwicklung sein. Aber es ist ja, du kannst ja bei diesen Spielen einfach schon, du weißt von vornherein, dass Markus Thuram kaum Stich sehen wird gegen diese Art von Gegner, auswärts vor allen Dingen. Und was da seine Laufleistung angeht, das ist eine Frechheit. Sorry, das ist eine Frechheit. Und teilweise fände ich es dann schon mal angebracht, auch einfach nur mal populistisch, sag ich mal, so ein paar Alibi-Meter zu machen. Aber selbst die macht er ja nicht. Das ist für mich eigentlich noch schlimmer, wenn man die nicht macht, als wenn man sie macht.
Ja, und gestern in vielen Situationen. Ich weiß gar nicht, ob es das, ich glaube, es war es 2-1, vor dem er den Ball verloren hat. Da hat er, glaube ich, nach dem 2-1 hat er dann entschuldigend die Hand gehoben. Wo ich wirklich dachte, ja, du hebst jetzt hier entschuldigend die Hand, statt nach deinem Ballverlust einfach hinterher zu gehen. Er ist nach dem Ballverlust ist er stehen geblieben, hat kurz gehadert und ist dann in die eigene Hälfte zurückspaziert und er kam dann, als das Tor gefallen ist, glaube ich, war er 45 Meter vom eigenen Tor entfernt. Die 30 Meter zwischen Ballverlust, die war er dann spaziert in der Zwischenzeit, ein gemütlicher Sonntagsspaziergang im Olympiastadion. Das tut mir leid, aber das ist nicht das, was man sehen möchte. Da fühlt man sich dann schon so ein bisschen wie als würde man bei Borussia irgendwie Eintrittskarten für einen Zirkus kaufen, so nach dem Motto, naja, wir wollen den Zuschauern hier was bieten. Und wenn wir das nicht schaffen, gut, Hauptsache wir spielen schönen Fußball. Und das Gefühl, das habe ich leider in letzter Zeit wieder viel zu oft bei Thuram. Das schien er irgendwie Anfang der Hinrunde so ein bisschen abgelegt zu haben. Und jetzt kommt das wieder voll raus. Und das gefällt mir leider gar nicht, weil, naja, du kannst einen schlechten Tag haben, das ist total okay, aber dann geh bitte mit 12 Kilometern gelaufen da raus und hab wenigstens alles versucht.
Ja, und ich finde, Farke macht es da in seiner Kommunikation sich auch ein bisschen einfach, wenn man immer wieder vor diesen Spielen betont, ja, Markus Thuram, der kommt jetzt eben auch aus einer schwierigen Vorbereitung, die war kaum vorhanden, jetzt natürlich bedingt dadurch, dass er mit Frankreich eben diese kräftezehrende WM gespielt hat, er stand da im Finale und dann eben tatsächlich zum Start ja mehr oder weniger raus war. Klar ist das schwierig, aber es ist doch nicht zu viel verlangt, wenn man zumindest so ein Mindestmaß an Einsatz liefert und da muss man bei ihm ganz klar den Finger in die Wunde legen. Also wir haben da zeitweise dann, so was das Gegenpressing betrifft, eigentlich ein Mann weniger auf dem Platz. Und das geht dann einfach nicht, ne? Das ist dann keine gute Grundlage. Ja, und wenn wir mal so ganz generell aber nochmal so in den Spielverlauf reingehen, du hast ja auch schon angesprochen, so ungefähr 20 Minuten waren gut. So, und dann, ich würde vielleicht den Bruch so ein bisschen ansetzen an dieser Szene, wo Hofmann an Christensen vorbei ist und wo er dann das 2-0 verpasst. Es hätte aber eh nicht gezählt, weil knapp abseits. Aber danach kam ja gar nichts mehr. Also wir hatten zwar Kontrolle auch noch ein paar Minuten weiter, aber wir werden ja da auch nicht zwingend. Und gegen eine Mannschaft, die 17. ist, ich erwarte das nicht, wenn wir irgendwie top spielen und beim Tabellendritten oder vierten 1-0 führen, dann erwarte ich nicht, dass Borussia den Gegner jetzt dann auch zerstört irgendwie in seiner Kontrolle. Aber beim Tabellen 17. finde ich, kann man das schon erwarten. Hertha hat 4-mal in Folge verloren, hat 0 Punkte in diesem Jahr gehabt. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand, liegen 0-1 hinten früh im Spiel und Borussia hat die Kontrolle, aber es hilft uns nichts. Wenn dann wieder ein kleiner Fehler reicht, Luka Netz war es, glaube ich, da im Zusammenspiel auf der linken Seite, dass wir komplett ausgehebelt werden und dann nur noch eingepasst werden muss in die Mitte.
Ja, und so macht man den Gegner stark und ja, statt einfach wirklich mit vollem Tempo dann auch weiterzuspielen. Also ich meine, der Gegner, du sagst es ja, die kommen aus einer schwachen Phase, die liegen mit 0-1 hinten. Der Gegner ist wirklich eigentlich am Boden. Und da erwarte ich von einer Mannschaft, die so erfahren ist wie die von Borussia. Wir brauchen da jetzt nicht anfangen zu sagen, ja, Borussia ist gerade in einem Veränderungsprozess. Das mag sein, aber wenn ich mir die Spieler auf dem Platz anschaue, dann haben die trotzdem ein Durchschnittsalter, das ausreicht, um solche Situationen genau zu erkennen und zu wissen, wann der Gegner am Boden liegt und wann man noch dann nochmal wirklich einen Gang hochschalten muss. Und da fehlt es mir immer wieder mal, dann auch in solchen Situationen, die Laufbereitschaft, das Spiel, klar, steht Hertha weiterhin irgendwie, versucht stabil zu stehen hinten. Leicht ist es nicht. Das ist natürlich dann manchmal auch ein bisschen leichter gesagt als getan. Trotzdem fehlt mir im eigenen Ballbesitz auch sehr oft die Laufbereitschaft von den Spielern, die gerade nicht am Ball sind. Dann auch mal den einen oder anderen Verteidiger irgendwo rauszuziehen. Da steht ein Thüram dann auch manchmal wie angewurzelt neben seinem Verteidiger vorne, wenn Borussia im Ballbesitz ist. Wo ich mir denke, ja gut, wenn du es Hertha auch so einfach machst und da auf der Stelle stehst, dann wird es schwierig. Und ja, so hat Borussia es dann verpasst, da nachzulegen. Und nach dem 1-1, da muss man sagen, da wirkte Borussia eigentlich eher wie die Mannschaft, die letzten Spiele verloren hat und der Abstiegskandidat, weil ab dem Zeitpunkt war aus meiner Sicht, auch wenn man danach, glaube ich, immer noch mehr Ballbesitz hatte, in Summe trotzdem war Borussia ja in keiner Weise danach noch zwingend oder spielbestimmend wirklich.
Und mich stimmt das ehrlicherweise ziemlich bedenklich, weil dieses Spiel war doch wie gemacht für eine Mannschaft, die Ballbesitz spielen will, die Kontrolle spielen will. Du führst beim Tabellen 17., der kein Selbstvertrauen hat, mit 1-0 nach einer Standardsituation und kannst diesen Gegner herspielen. Gut, dann kriegst du das 1-1, was ja auch mal passieren kann. Aber, dass du danach komplett zerfällst und gar nichts mehr funktionierst, dass du dich quasi erdrücken lässt von Hertha, die 14 Punkte hatten vor diesem Spiel, das will nicht in meinen Kopf. Ehrlicherweise, ich kann es eher verstehen, wenn es so ein bisschen läuft wie in Augsburg oder so, wo du zu keinem Zeitpunkt ins Spiel findest. So kennen wir ja unsere Mannschaft auch schon. Oder auch in Bochum, wo du auch die kompletten ersten 45 komplett verschläfst, wo du komplett überrannt wirst, auch von der Atmosphäre. Aber das hat Hertha ja alles nicht im Olympiastadion. Da kommt ja auch von den Rängen nichts, weil diese große Schüssel eben es so schwierig macht. Und das werfe ich der Mannschaft vor und auch dem Trainerteam. Also es ist ja jetzt auch nicht mehr der vierte Spieltag. Und ich begreif's nicht, wie man ein Spiel so sehr auf dem Silbertablett serviert bekommt und es dann überhaupt nicht nutzt. Im Gegenteil, es ist ja, wie du ansprichst, nach dem 1-1 wirkte Hertha wie die Mannschaft, die keinen großen Druck hat, die befreit aufspielt.
Ja, genau. Und Borussia steht hinten drin und dann muss man sich schon irgendwann die Frage stellen und dann gehst du in die Halbzeit. In der Halbzeit, du warst erstmal froh, dass der Halbzeitpfiff ertönt ist und man gesagt hat, Gott sei Dank gehen wir mit dem 1-1 in die Pause, weil das sah teilweise nicht danach aus, kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Und dann geht es in der zweiten Halbzeit weiter. Und ja, Borussia hat ein bisschen was versucht da, phasenweise. Aber in Summe ging es total in Ordnung, dass Hertha da in Führung gegangen ist. Und auch dieses Gegentor wieder, das war ein Gegentor mit Ansage. Du hast vorne irgendwo den Ball leichtfertig verloren und dann läuft einfach ein Gegenzug. Du schaffst es nicht, den Ball entschieden zu klären. Und dann, klar, da kriegst du halt so einen Sonntagsschuss, da machst du nicht viel. Das ist dann natürlich auch ein bisschen Pech, aber du kannst dieses Ergebnis jetzt nicht darauf reduzieren, dass du gestern da Pech gehabt hast, sondern das war auch einfach eigenes Unvermögen, dass man Hertha da wieder so ins Spiel kommen lassen.
Also Kontrolle habe ich vergeblich gesucht. Es war so bis zum 2-1 ein bisschen besser als so in den Minuten zwischen 1-1 und Halbzeitpfiff. Aber wir hatten jetzt auch keine Torchance oder so. Und wir hatten nicht mehr im Ansatz so eine Kontrolle entwickeln können, wie wir sie in den ersten 20 Minuten hatten. Ja, und so ein Treffer zum 2-1, Maton Dardai, ist natürlich folgerichtig. Ich habe es jetzt bei den Kollegen von der Rheinischen Post gehört. Paul Dardai, sein Vater, der ja mit seiner Frau auf der Tribüne saß, hat sein letztes Tor gegen Borussia Mönchengladbach erzielt. Und Maton Dardai erzielt sein erstes an seinem 21. Geburtstag gegen Borussia Mönchengladbach. Und was für eine Fackel, ne? Also das passt natürlich irgendwie auch ins Bild. Wir haben es aber auch befeuert irgendwie, dass Hertha aus diesem Spiel so ein Eruptionsspiel macht, wo auf einmal all das, was nicht funktioniert hat, funktioniert, unter gütiger Mithilfe von Borussia Mönchengladbach. Ich kann mir keine Mannschaft vorstellen, die so prädestiniert ist für so ein Spiel gegen eine Mannschaft, bei der es nicht läuft, wie aktuell Borussia.
Wir sind da der Aufbaugegner Nummer 1. Das ist klar. Und das werfe ich auch, das ist das, was ich der Mannschaft vorwerfe. Und dann muss man am Ende auch sagen, wenn man sich dann wieder die Laufbilanz anschaut, da haben wir wieder mal verloren. Und das zieht sich jetzt so durch die letzten Spiele durch. Wenn du dir die letzten 3 Spiele anschaust, dann sind wir jeweils das Team, das weniger gelaufen ist, mehr den Ball hatte, aber weniger Torschüsse hatte als der Gegner. So. Und das spricht für mich dafür, dass man auch seinen gesamten Spielansatz einmal mal komplett überdenken sollte. Weil was spielen wir momentan für einen Fußball? Wir spielen momentan einen total naiven Ballbesitzfußball. Wir wollen dominant sein, wir wollen mit Ballbesitz auftreten. Und unterm Strich muss man festhalten, wir können es einfach nicht. So, hart ausgedrückt. Ja. Und das meine ich nicht negativ in Richtung Borussia und das meine ich nicht negativ in Richtung der Spieler von Borussia. Ich glaube, man muss am Ende einfach festhalten, dass diese Form von Fußball, die Borussia da spielen möchte, die traue ich gerade im internationalen Fußball einer Handvoll Vereine zu. Das sind Manchester City, Barcelona, Bayern München. Das sind die Teams, denen ich das zutraue, das über eine Saison, über eine erfolgreiche Saison durchzuziehen. Diese Art von Fußball, weniger gelaufen, aber deutlich mehr den Ball gehabt. Und der Unterschied ist am Ende, diese Teams, die schießen auch öfter aufs Tor als der Gegner. Die lassen am Ende nicht so viel zu, weil die einfach eine ganz andere fußballerische Qualität haben. Und es tut mir leid, in der Form hat Borussia die nicht. Borussia hat eine große fußballerische Qualität, aber die ist nicht auf diesem Weltklasse-Niveau. Und ich glaube, alle Erfahrungen aus den letzten Wochen, Monaten, wenn man sich die Bundesliga mal anschaut, wo Union Berlin steht, ich glaube, Union macht genau das Gegenteil. Union hat jedes Spiel mehr Torschüsse als der Gegner, jedes Spiel weniger Ballbesitz und ist jedes Spiel 5 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Das ist genau der umgedrehte Fußballansatz, den Union da gerade fährt, und der ist erfolgreich. Und mit dem kann man sich identifizieren, weil die Mannschaft läuft und kämpft. Und das, was Borussia da spielt, ist irgendwie so ein bisschen dümmlich naiv. Und das ist das, was mich total nervt an der ganzen Situation. Man sieht es bei einer WM. Ich glaube, wenn man am Ende die WM mal auseinandernimmt, dann war es bei der WM ganz genauso, dass sich die Teams eher durchgesetzt haben, die abwartender gespielt haben, die nicht direkt die Initiative ergriffen haben, die auf Fehler des Gegners gelauert haben und dann schnell nach vorne gespielt haben. Und das zieht sich im internationalen Fußball momentan gnadenlos durch. Und aus meiner Sicht gibt es eine Entwicklung, die das befeuert. Und darüber wird sehr, sehr wenig aus meiner Sicht drüber gesprochen. Und das ist die 5. Auswechslung, die es mittlerweile gibt. Früher konnten halt Mannschaften, die viel Ballbesitz hatten, den Gegner auch mal herspielen und konnten den Gegner zum Laufen zwingen. Was dann dazu geführt hat, dass der Gegner irgendwann ab der 60., 70. Minute platt wurde. 2, 3 Wechsel, klar, okay, aber im Mittelfeld hattest du trotzdem 2, 3 Leute, die irgendwann platt waren und die irgendwann eine gewisse Nachlässigkeit hatten. Wenn du es aber natürlich, wenn der Gegner natürlich 5-mal wechseln darf, ja, dann kannst du quasi alle laufintensiven Positionen ab der 60. Minute einmal durchwechseln.
Ganz kurz, weil es ganz gut reinpasst. Dann glaube ich, sind manche Mannschaften natürlich, da sind wir ja das komplette Gegenteil übrigens zu. Ne? Wir wechseln ja an Zeitpunkten jetzt gestern, da wurde gewechselt in der Nachspielzeit bei Rückstand, wo ich dann selbst noch Zeit von der Uhr nehme und ich bringe Stefan Leiner und Patrick Herrmann. Und weil es ganz gut reinpasst, das hast du ja auch bei Hertha gesehen, die haben ja auch früher gewechselt und ich glaube, dass Mannschaften natürlich, gerade wenn sie führen, gegen eine Mannschaft, die in der Tabelle höher steht, dann ist man natürlich eher auch immer geneigt, tatsächlich dann mit Wechseln abzuwarten, so war es vorher unter den alten Regeln, weil man unbedingt noch diesen Zeitwechsel haben wollte für die Nachspielzeit und das fällt ja jetzt weg, beziehungsweise es verschiebt sich auf dann weitere Einwechslungen. Das ist ein sehr guter Punkt, finde ich spannend.
Genau, und damit ist natürlich auch die ganze Herangehensweise an ein Spiel anders. Du kannst als Trainer deinen Spielern, gerade im Mittelfeld, Union, so, also Beispiel Union, du kannst denen von vornherein mitgeben, im Mittelfeld, zerreiß dich, 60 Minuten, nach 60 Minuten bist du draußen. 60 Minuten, das ist eine andere Situation, als wenn du weißt, du musst heute 90 Minuten spielen. Das ist was ganz anderes. Du weißt, nach 60 Minuten nimm ich der Trainer raus und der Trainer erwartet, dass ich bis dahin 10 Kilometer gelaufen bin und dass ich bis dahin alles gegeben habe, alles reingefeuert habe. Und es ist auch okay, wenn ich dann nach 60 Minuten platt bin, weil ich weiß ja, dass ich das spielen muss. Und bei Borussia muss man ganz klar sagen, ist genau das Gegenteil ja der Fall. Borussia will das Team sein, das Ballbesitz spielt. Das heißt, es bringt erstmal nicht so viel, früh zu wechseln. Und auf der anderen Seite hast du das ganz große Problem, dass du mit diesem Ballbesitzfußball, den du spielen willst und musst, musst du einfach auch eine gewisse fußballerische Qualität haben. Und die fehlt Borussia auf der Bank ja momentan in Gänze. Das heißt, du hast dann einen doppelt negativen Effekt auf diesen vielen Wechseln, die ich wirklich als problematisch ansehe für diesen Ansatz, den Borussia da gerade wählt. Das bereitet mir wirklich Kopfzerbrechen, weil ich das immer wieder als problematisch sehe und Borussia dadurch natürlich, ich meine, wenn man sich die Statistik der letzten Minuten anschaut, der letzten 20, normalerweise, wenn man mal an die Bayern von früher denkt, von vor 20 Jahren, du hast den Bayern immer eine gewisse, das Bayern-Dusel attestiert, weil sie irgendwann in der 88. Minute doch das 1-0 gemacht haben oder in der 92. Das lag aber daran, dass sie den Gegner 90 Minuten hergespielt haben und den Gegner 90 Minuten haben laufen lassen, der Gegner irgendwann stehend K.O. war und dann haben sie halt zugeschlagen. Und genau das passiert bei Borussia ja gerade nicht. Borussias Mannschaft ist selber K.O., weil sie ja doch viel gelaufen sind, zwar weniger als der Gegner, aber wenn du halt nicht gewechselt hast oder nur einmal, wie in dem Fall jetzt wieder, bis zur 85. Minute, dann sind die irgendwann, die auf dem Platz stehen, ja doch kaputter als der Gegner. Und dadurch ermöglichst du es dem Gegner am Ende doch nochmal zuzuschlagen. Und am Ende, ich meine, ich habe jetzt gerade keine Statistik zur Hand, aber ich glaube, Borussias Bilanz der letzten 15, 20 Minuten ist negativ. Und das darf eigentlich nicht passieren für eine Mannschaft mit viel Ballbesitz. Wenn du den Ansatz hast, viel Ballbesitz zu haben, dann darf dir das nicht passieren.
Und weißt du noch, seit wann sich das alles gedreht hat? Das war ja dieses erste Rose-Jahr, wo wir, ich glaube, das muss vor Corona, genau, Herbst, Winter 19, als wir da gefühlt jedes Spiel in den letzten Minuten gezogen haben. Und dann hat sich das alles gewendet da im Dezember, als wir gegen Istanbul Başakşehir hier selbst dann gekillt wurden in der 92. Minute und seitdem haben wir überhaupt keine Lucky Punch Qualität mehr. Ich hoffe auch irgendwann, dass dieser Begriff Lucky Punch Qualität, er sagt eigentlich so viel aus, der müsste irgendwann auch so in die Sky Berichterstattung Einzug finden, aber das nur am Rande. Also tatsächlich finde ich da sehr viel Interessantes dran. Ich würde es teilen. Ich habe mir noch nie die Gedanken gemacht, was die Wechsel 4 und 5, die es ja jetzt erst seit ein paar Jahren betrifft, wenn es darum geht. Aber tatsächlich trifft das sehr viele Punkte. Und man muss ja auch sagen, dass Borussia oder in Person von Daniel Farke ja auch deshalb irgendwie nicht so zum Wechseln animiert wird, weil der Kaderabfall, also der ist ja rapide und der ist auch deutlicher als bei Hertha BSC. Selbst bei solchen Mannschaften ist der Kader ausbalancierter, was die Qualität von Spielern betrifft. Da ist natürlich dann die Ursprungsqualität nicht so hoch wie bei Spielern von Borussia, aber das, was dann eben eingewechselt wird, ist dann da häufig, steht denen eben nichts nach. Und das ist bei Borussia schon extrem. Und gerade wenn man jetzt die Ursprungsaufstellung schon sieht, Weigel war eben gesperrt, Benzebaini kurzfristig krank und gefühlt wird richtig viel, ab der Sechserposition wird viel umgemodelt. Dann muss erstmal Kramer nach hinten gezogen werden, dann spielt Stindl auf einmal links, Wolf rechts, Hofmann in der Mitte und du könntest es komplett durchwürfeln. Und also da ist einfach noch so viel Fragilität drin und da muss ich auch sagen, da verstehe ich halt die nicht, die immer wieder darauf verweisen, ja, das ist ja jetzt ein Prozess und so. Ich meine, du hättest den Prozess ja auch schon ganz anders anstoßen können. Ich meine, du hast es vorm Spiel. Stehen wir da, halbe Stunde vorm Spiel und wir sprechen mal darüber, wie denn Borussias Mannschaft in der Champions League aufgestellt war. Und es ist immer noch mindestens oder sogar mehr als die Hälfte aus dieser Stammelf dabei. Und wir sagen unisono, die Qualität reicht mal nicht mal mehr, um Europa mitzuspielen, was die Mannschaft ausdrücklich Woche für Woche zeigt. Aber ja, das muss uns doch auch echt irgendwelche Learnings, da müssen doch irgendwelche Learnings raus entstehen.
Ja, und das ist mir dann auch ein bisschen zu dünn. Also ich meine, du erzählst vor 4 Jahren, du möchtest Champions League spielen und spielst Champions League. Und 4 Jahre später hast du den gleichen Kader. Klar, jetzt, Sommer ist jetzt aber gerade erst weg für Omlin, aber das würde ich jetzt gar nicht so als die große...
Wir können ja mal durchgehen. Also Omlin, Sommer, gut, 1:1 fast, so schön es ist für uns. Ne? Omlin ist super.
Ja, also da würde ich jetzt auch, daran liegt es am Ende auch nicht zwingend, ne? Also es liegt dann schon eher an den anderen 10 davor. Und was du da an Veränderungen hast, das ist ja wirklich knapp. Also du hast jetzt Itakura für Ginter.
Das gleiche wie bei Sommer Omlin.
Da sehe ich auch kaum Qualitätsverlust. Dann hast du Kone für Zakaria. Ja, da muss man ehrlicherweise sagen, klar, Zakaria war schon ein guter Spieler, ein hervorragender Spieler für Borussia, der auch in dem Jahr dann bis zu seiner Verletzung super gespielt hat. Aber Kone ist natürlich auch jemand, von dem wir glauben, dass er irgendwann für viel Geld mal gehen kann. Also und irgendwann wahrscheinlich im Sommer. Es fast hoffen müssen, damit Borussia irgendwie wieder handlungsfähig ist. Das heißt, auch da ein Ersatz. Ja, und dann haben wir das einzige Problem, dass wir den Brelembolo irgendwie nicht ersetzt haben, beziehungsweise kein neuer Spieler wirklich dafür gekommen ist, außer ein Gumu. Und ansonsten ist diese Mannschaft eigentlich immer noch dieselbe. Da ist ein Luca Netz für Oscar Wendt dazugekommen. Aber ja, das war es doch dann. Das ist doch dann ansonsten die gleiche Mannschaft. Und da geht es mir einfach nicht in den Kopf, dass du eine Mannschaft, die vor ein paar Jahren auch noch sehr, sehr viele junge Spieler drin hatte, einen Flo Neuhaus, der auf dem Weg zum Nationalspieler war. Und einfach eine Mannschaft, die Ambition hatte, die Champions League spielen wollte, die viele Spieler hatte, die noch hoch hinaus wollten. Und 3 Jahre später erzählst du mit dem gleichen Kader, wir können froh sein, wenn wir die Liga halten, so nach dem Motto. Ne? Also natürlich hat das so in der Form jetzt keiner bei Borussia gesagt, aber ich finde schon, man spricht das Ziel internationaler Wettbewerb nicht aus. Und wenn du das Ziel internationaler Wettbewerb nicht hast, was hast denn du dann für ein Ziel in der Liga? Aus meiner Sicht gibt es da nur Klassenerhalt, weil du nimmst den, also tut mir leid, das Ziel 10. Platz ist kein Ziel.
Auch Einstelligkeit ist kein Ziel. Das ist vielleicht ein Mantra, was du vorleben kannst und womit du dann auch quasi nach außen hin in so Kommunikationsrunden in irgendwelchen Doppelpässen werben kannst und sagen kannst, ja, hier, wir waren 10 Jahre lang nur mit Bayern und Dortmund und den ersten 9, alles schön und gut. Aber das holt doch keinen ab. Und das holt auch nach intern in der Binnenkommunikation niemanden ab. Und deswegen ist es natürlich, das wird einige zum Kochen bringen, ist es natürlich ambitionslos. Was soll denn das sonst sein, wenn du dich hinstellst nach Augsburg nach der zweiten Niederlage in 4 Tagen, nach 4 grottenschlechten Halbzeiten zum Start in 2023 und im Prinzip in Pressekonferenzen darauf verweist, dass ja eigentlich alles super ist, weil wir noch auf einem einstelligen Platz stehen. Nach einem 0-0 gegen Schalke sagt Daniel Farke, da habe ich es noch auf Emotionen nach dem Spiel, kurz Sky-Interview, da habe ich es noch darauf geschoben, da sagt er ja, man hat ja den Abstand zu Schalke gewahrt. Das sagt er dann aber auf der Pressekonferenz mit einer halben Stunde Abstand nochmal. Das heißt, er meint es ja wirklich so. Und nach einem 1-4 bei Hertha wird alles schön geredet in diesem Verein. Und es sind Kleinigkeiten, die entscheiden. Die kleinen Dinge. Also diese Erklärung will doch niemand mehr hören. Und das dann kann man auch nicht einfach darauf abziehen, dass er halt so ein Typ ist. Sorry. Kai Bernstein. Ich war am Donnerstag davor auf einer Veranstaltung, da war Kai Bernstein auch. Da hat ein Kollege mit ihm ein Interview geführt und dann hat man auch so ein bisschen off the record gesprochen. Und er hat mantraartig gesagt, man wird am Sonntag eine andere Hertha auf dem Platz sehen. Und dieser Verein ist gebeutelt durch die letzten Jahre, durch Windhorst, Scheiße und Pipapo, steht auf Platz 17. Zu dem Zeitpunkt wusste er nicht mal, ob er überhaupt die theoretische Chance hat, je nach Ausgang der Samstagsspiele überhaupt auf den Relegationsplatz zu springen. Und er sagt, wir werden eine andere Hertha sehen. Wir werden aktivere Kommunikation. Sowas könnte, das ist doch schon eine Alternative. Man kann mir doch nicht sagen, dass diese Kommunikation von Borussia alternativlos ist. Das ist doch lächerlich.
Ja, absolut. Und ich finde tatsächlich, dass das so, wie Borussia sich darstellt, das wirkt momentan, tut mir leid, wenn ich so sagen muss, aber das wirkt momentan schwach. Das wirkt momentan, das zeugt nicht von Stärke, das wirkt schwach, es wirkt auch alles so ein bisschen naiv, es wirkt auch alles so ein bisschen nicht greifbar und das macht es unglaublich schwer. Das bringt einem gerade in der Außendarstellung, sind wir gerade eine absolut graue Maus. Also wir holen ja gerade wirklich niemanden ab, weder mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, noch mit der Kommunikation, mit der Vereinsführung. Ich meine, klar, gestern war Sonntag, aber wenn ich mir alleine anschaue, wie leer dieser Gästeblock gestern war, alleine das ist schon ein Alarmsignal, ehrlicherweise. Wir waren da gestern, es waren 3.500 Leute. Man hat von unten dann mal nach oben geguckt und hat sich gedacht, scheiße, der Oberrang, der ist ja hier fast leer. Also auch unten Lücken, wo man wirklich denkt, das ist schon Wahnsinn. Und das ist schon, klar, Sonntag, das ist...
Es ist ein Faktor, aber nicht der alles Entscheidende. Ne?
Es ist ein Faktor, aber ich meine, macht es den Unterschied aus, dass wir da Sonntag spielen von über 10.000 fahren nach Berlin zu 3.500? Ich glaube, es ist nicht nur der Sonntag. Es ist auch das, wie sich Borussia gerade präsentiert, und zwar auf allen Ebenen. Und wie sich die Mannschaft präsentiert, es ist schwer, sich mit der Mannschaft zu identifizieren, mit einzelnen Spielern ja schon, aber mit der Art und Weise, wie die Mannschaft gerade auftritt, ist es enorm schwer, sich zu identifizieren, vor allem wenn die Mannschaft, und da bin ich ganz gespannt auf das Spiel nächste Woche gegen die Bayern, man muss ja schon fast befürchten, dass die Mannschaft nächste Woche wieder ein ganz anderes Gesicht zeigt und gegen die Bayern wieder eine ganz andere Leistung abliefert, weil das dann mal wieder ein Gegner ist, der uns besser liegt. Also wenn es gut läuft, wäre das natürlich so. Wenn es schlecht läuft, dann verliert man, wie erwartet, eigentlich gegen die Bayern. Und dann... dann wird es schon irgendwann knapp und dann schmilzt auch so ein Rückstand, so ein Vorsprung auf die Relegationsplätze ganz schnell dahin. Dann kannst du auch in so eine Abwärtsspirale kommen, dann geht's nach Mainz. Das ist natürlich auch ein Spiel in der aktuellen Verfassung, sage ich auch da, das ist ein Spiel, was Borussia jetzt nicht gerade liegt. Ja, und dann kommen mit Freiburg und Leipzig zwei der aktuellen Top-6-Vereine, gegen die man dann spielt. Das wird spannend. Es wird eine spannende Phase. Und ich kann nur hoffen, dass Borussia da hier und da mal einen Punkt holt oder ein paar Punkte holt, um sich nicht wirklich Gedanken darum machen zu müssen, ob man jetzt die Saison irgendwann mal auf dem Relegationsplatz steht.
Ja, ist extrem gefährlich. Also man hat es ja auch gesehen, so nach dem 3-1, als dann auch diese sehr sehr deutlichen Wir wollen euch kämpfen sehen Rufe kam, beziehungsweise ich glaube, es war es nicht sogar, nee, es war glaube ich schon 3-1 und dann gab es noch den Elfmeterpfiff, der gefühlt 3 Sekunden nachdem diese Rufe einsetzten, dann erfolgte und das war natürlich dann der Gipfel des Eisbergs. Die Mannschaft kam ja dann zumindest zum Block, also das musste auch sein. Lars Stindl hat da glaube ich auch so maßgeblich eine Rolle gespielt. Jonas Omlin, der da auch vorangeht, der sich nicht versteckt, das finde ich gut. Dann wurden ja auch ein paar Worte gerichtet an die Mannschaft, die wir nicht verstehen konnten leider. Aber also die Situation ist extrem gefährlich, nicht nur wegen des Spielplans, sondern auch, weil man, glaube ich, Gefahr läuft, dass man Daniel Farke, den ich immer noch für einen natürlich kompetenten Trainer halte, also das ist ja gar nicht das Thema, aber der einfach auch mit eigenverschuldet Gefahr läuft, dass man auch da irgendwie so langsam den Glauben verliert. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Gemengelage. Und er wird natürlich auch kommunikativ kein bisschen unterstützt, sage ich mal. Er wird irgendwie so, ja, so binsenweisheitsmäßig gestützt irgendwie, weil alle anderen, und mit alle anderen ist quasi nur Roland Wirkus gemeint, weil alle andere Personen im Umfeld Borussia Mönchengladbach gibt es öffentlich nicht mehr. Wir haben kein öffentlich sichtbares Präsidium. Königs nicht existent, Hans Meyer nicht existent, Rainer Bonhoff ist der einzige, den du vielleicht nochmal für 5 Minuten bei Sky in der Halbzeit da ans Mikro stellen kannst. Aber das ist Wahnsinn. Und das ist gerade im Verhältnis zu anderen Vereinen auch ein Problem. Und dann läufst du schon Gefahr, dass du dann auch am Ende den nächsten Trainer, ja, so ein bisschen zum Scheitern fast schon verurteilst. Und das ist gerade so eine Situation, ich nehme da so einen Kipppunkt wahr. Und ja, das Schlimme ist, selbst wenn wir gegen Bayern gewinnen, würde sich an der Situation, was das betrifft, was den Blick auf die Mannschaft, auf den Verein betrifft, kaum etwas ändern. Weil das entscheidende Spiel wäre dann Mainz auswärts an einem Freitagabend.
Genau. Und ja, also ich bin gespannt und gebe dir recht. Ich glaube auch, es würde Borussia gut tun, nochmal auch mehr Leute in der Öffentlichkeit zu haben, den einen oder anderen, der sich da hinstellt. Das, was Roland Wirkus und Co. da gerade auch nach außen präsentieren, es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber das wirkt. Das wirkt nicht gut, um es mal so zu sagen. Das wirkt nicht gut, das wirkt wie ein alter weißer Männerverein. Das wirkt aus meiner Sicht rückschrittlich. Wir haben also einen Coolness-Faktor von der Bahnschranke. Das ist wirklich schwierig. Und da ist Daniel Farke aus meiner Sicht gerade der Leuchtturm. Und ich würde es auch nicht an ihm festmachen und ich bin da auch...
ganz kurz, weil es mir gerade einfällt, ne? Das ist ja ganz wichtig. Farke ist ja immer noch, er ist immer noch der Leuchtturm und kommuniziert selber in unseren Augen ja scheiße mittlerweile. Ich glaube, es würde nur gar nicht so krass auffallen, wenn wir noch andere kommunikative Gegengewichte hätten, die auch mal irgendwie was Forsches in die Debatten reinbringen. Aber das existiert ja nicht und das macht es so gefährlich, weshalb wirklich die Gefahr ist, dass wir ihn verbrauchen, oder? Oder sehe ich dich da falsch?
Ja, total. Und ich glaube auch, ich habe auch ein bisschen Angst, dass wir irgendwann eine Debatte haben über den Trainer. Aber ich sehe das Problem ganz woanders. Ich sehe das Problem in der Vereinsführung, ich sehe das Problem in der Kaderplanung, in der Kaderzusammensetzung, im Kader selbst. Und das sind für mich die größeren Baustellen. Und dann können wir über den Trainer sprechen.
Und so schlimm es ist, ne? Also wir haben dann ein paar Minuten später, guckst du auf dem Handy und der FC Köln spielt einfach einen geilen Ball gegen Eintracht Frankfurt. Und also man möchte ja nicht fast fatalistisch werden, ne? Aber ausgerechnet der FC macht es uns vor, wie man unter ungleich schwierigeren Bedingungen auf die gleiche Anzahl an Punkten kommt und diesen ganzen Verein mitnimmt und anzündet. Und es kann doch nicht an unserem Trainer liegen. Das ist eine ganz andere Type als Steffen Baumgart. Und Steffen Baumgart würde bei uns auch, glaube ich, nicht ansatzweise so gut hinpassen. Aber dieser ganze Verein ist einfach mal auf links gedreht worden. Da sind ein paar Leute auch weg außer Vereinsführung. Die haben mittlerweile einen Kader, der nicht mal mehr so geil ist wie noch vor ein paar Jahren vielleicht. Nicht mehr so teuer ist. Aber die haben Spieler, die sich zerreißen. Und da müssen wir irgendwie hinkommen. Und deswegen... Also neben den einzelnen Spielen in den nächsten Wochen, und die Saison ist ja noch lang, steht da so viel Arbeit an.
100%. Und ich meine, Roland Wirkus stellt sich ja oft hin und hat dann auch gesagt, ja, so begrenzte Option. Und dann, wir haben es ja gestern gesagt, was wir erwarten ist eigentlich gar nicht, wir erwarten keinen Gumu für 8 Millionen, sondern für uns wäre es auch völlig okay gewesen, wenn man sagt, okay, wir haben begrenzte Optionen, das wissen wir, ist okay. Ja, dann holen wir halt 4 Spieler für 2 Millionen. Ist natürlich eine zu einfach gedachte Rechnung jetzt in dem Sinne, weil natürlich, klar, die kosten alle Gehalt und wahrscheinlich 4 Spieler für 2 Millionen werden mehr verdienen als einen Gumu, aber unterm Strich trotzdem ist das ja der Kern der Sache. Ich meine, wie viel zahlt Union Berlin für seine Transfers?
Ja, für seine Leidunis, Michels und Behrens. Also das kann man ja keinem erzählen im Vergleich. Und wir stellen uns hin und propagieren immer wieder, fast schon devot, dass es finanziell alles schwierig und kompliziert ist.
Ja, und dann immer mit diesem Unterton, dass wir gerade keine Spieler bekommen. Und da stelle ich mir die Frage, ne, das kann ja nicht sein. Also es kann nicht sein, dass wir keine Spieler bekommen. Es kann vielleicht sein, dass wir keine Spieler bekommen auf einem Niveau, das wir uns erträumen. Aber vielleicht muss man da doch noch mal ein bisschen einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, okay, wenn wir das Geld nicht haben, ja, dann müssen wir uns halt in einer anderen Kategorie Spieler umschauen. Und dann müssen wir vielleicht mal in die zweite Liga schauen und da uns da umschauen. Und das nicht in der zweiten französischen Liga und da wieder jemanden für 12 Millionen loseisen, einen 19-Jährigen, den wir vielleicht hoffentlich eventuell mit viel Glück irgendwann mal für 40 Millionen verkaufen können, was auch eher eine Wette in die Zukunft ist.
Was ja auch nicht immer klappt bei Kone, ja. Klappt es hoffentlich. Bei Ngumo bin ich mir da schon wieder nicht so sicher. Also, weil Borussia Mönchengladbach in der aktuellen Phase, kurz nach Corona, Corona fadet aus und die wirtschaftlichen Folgeprobleme faden ja noch lange nicht aus. Also, damit hat ja gerade ein Verein wie Borussia lange zu kämpfen. In der Phase gibst du 8 Millionen für Nathan Ngumo aus. Das finde ich heftig. Und dann immer wieder zu kommunizieren, ja, uns geht's finanziell nicht so gut, ne? Und quasi bei allen möglichen Transfers dann auch da den Finger drauf zu halten. Und irgendwie, es gab ja Spieler, mit denen, die mit Borussia in Verbindung waren, ob das ein Bellio war oder so, die gehen dann am Ende nach Augsburg. Also da muss ja einer am Ende irgendwann, zu welchem Zeitpunkt auch immer, ausgestiegen sein und gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Und dann ein Gumu für 8 Millionen finde ich heftig, ne? Und der Junge kriegt's jetzt leider ab, das tut mir leid. Und ehrlicherweise, ein Spieler, der offenbar noch nicht so reif und weit ist, muss auch diese Zeit von uns bekommen. Nur eigentlich können wir uns es nicht leisten, einem Spieler, der 8 Millionen kostet, für einen Verein, der Platz 9 erreichen will, der kann es sich nicht erlauben, dass irgendwie dieser Spieler erst dann in anderthalb Jahren was wird.
Du kannst es dir vor allem nicht erlauben, einen 23-Jährigen zu holen für 8 Millionen, der nicht sofort zündet. Tut mir leid. Er ist 23, der ist keine 18.
Ja.
Also, lass mich nicht lügen, aber
22, also er wird aber nächsten Monat 23, ja, stimmt, also du hast komplett recht.
Also das ist jetzt im Fußball, ist das ja ein Alter, da kannst du mal ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen, ne? Aber
ich sehe bei ihm auch nicht so viel, ehrlicherweise. Super schnell, aber
er ist schnell, aber das passt ja dann auch wieder überhaupt nicht zu unserem fußballerischen Ansatz. Also wenn wir sagen, wir wollen Ballbesitz haben, ja, dann ist schön und gut, dass wir mal hier oder da den einen oder anderen schnellen Spieler haben. Aber wenn der dann fußballerisch nicht die Qualität hat, man sieht natürlich bei den Top-Teams der Welt, wenn man jetzt einen Coman nimmt oder so von den Bayern, klar, das ist auch ein Offensivspieler, der schnell ist. Der hat fußballerisch halt nochmal eine andere Qualität als ein Gumu. Ansonsten muss man einfach sagen, entweder holst du schnelle Spieler und kannst akzeptieren, dass sie technisch nicht so weit sind, dann impliziert das aber ja auch, dass du irgendwie einen gewissen Raum hast vor dir. Und dass du dem Spieler auch diesen Raum geben musst. Und dann wäre ein Gumu für mich eigentlich eher ein Spieler, der in der Mannschaft spielt, die eher etwas defensiver steht. So ein bisschen so aus der Tiefe heraus agiert, wo ein Gumu dann eben den Platz vor sich hat, wenn bei Ballgewinn, und dann eben brandgefährlich wird, weil er eben von keinem anderen Gegenspieler zu halten ist. Wenn du aber propagierst, dass du Ballbesitzfußball spielen möchtest, wo die Räume ohnehin eng sind, dann ist es schön und gut, dass er auf den ersten 2 Metern schnell ist. Wenn der Raum aber eng ist und du sofort nach Ballannahme von 2 Gegenspielern gedoppelt wirst in dem Raum, in dem du dich befindest, dann musst du halt technisch wunderbar sein. Also dann hilft dir halt die Schnelligkeit in erster Linie mal nicht so weiter, sondern du musst den Ball dann behaupten können. Das passt dann für mich in der Kaderplanung da an der einen oder anderen Stelle gerade einfach nicht zusammen. Für mich passt da nicht zusammen, was Borussia da nach außen kommuniziert, wie Borussia sich verkaufen möchte. Und aus meiner Sicht, es tut mir leid, aber aus meiner Sicht ist das größere Problem in der Vereinsführung und liegt nicht am Trainer, nicht an Einzelspielern, sondern an Kaderzusammensetzung und Kaderplanung.
Ja, und man hätte ja sicherlich da auch andere Schritte wählen können. Also man geht ja mit so einer Alternativlosigkeit immer nach außen. Und das finde ich halt generell schwierig. Und es tun sich einfach ganz banale Fragen auf. Einmal ist es ein Gumo, nicht nur an ihm festzumachen, sondern einfach an dieser Größe dieses Transfers, das vergisst man total. Und dann auch muss man sich die Frage stellen, welche Idee verfolgt man eigentlich mit Julian Weigel, wenn es jetzt nur darum ging, dem Trainer seinen Wunschspieler zu erfüllen. Da passt dann die Kommunikation wieder auch nicht. Das ist auch unglaubwürdig. Dann müsste man eigentlich sagen als Roland Wirkus, ja, das ist schön und gut, dass das so ein Wunschspieler ist, aber sorry, das ist einfach das Regal von vor Corona. Das hätte zu 2019 wunderbar gepasst, so ein Transfer.
Genau. Und da muss man sich vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle mal ehrlich machen und sagen, okay, das passt nicht. Und ich finde es auch immer spannend, dass sich da für diesen Transfer von Julian Weigel, dass man sich da jetzt so enorm für feiert. Das wird nämlich schon manchmal so wahr, dass man sich für diesen Transfer feiert. Verstehe mich nicht falsch. Super Spieler. Spannend und cool, dass so ein Spieler bei Borussia spielt. Aber unterm Strich ist er ausgeliehen. Und unterm Strich steht für einen Julian Weigel bestimmt, war in den Gesprächen mit ihm bestimmt nicht die Rede, dass er mit Borussia das Ziel hat, auf Platz 11 zu landen. Stabil auf Platz 11 zu landen. Ich glaube nicht, dass er damit zu Borussia gewechselt wäre. Und ich glaube, er hat schon die Idee, international Fußball zu spielen. Das hat er bei Benfica getan, das hat er bei Dortmund getan. Das möchte er mit Sicherheit auch weiterhin tun. Es ist natürlich schwer für ihn, weil es ist natürlich ein Ballbesitzspieler, das ist so. Aber ich tue mich schwer damit, mit Julian Weigel, also diesen Transfer so rein als positiv zu bewerten, weil er gehört Borussia nicht. Wenn es blöd läuft und Julian Weigel international spielen möchte, Borussia die finanziellen Mittel im Sommer nicht hat, dann ist Julian Weigel auch einfach wieder weg, ersatzlos.
Ja, und auch andererseits, ne, also was noch nicht so in meinen Kopf will, ist, wie will man denn diesen Transfer überhaupt ins Gehaltsgefüge integrieren? Also eigentlich ist man dabei, so ein bisschen vorzubauen, dass die Zukunft schwieriger wird, dass wir eben kein Verein mehr sind, der in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, so in dieser nächsten Periode, wo man dann eben eine neue Mannschaft aufbauen will, der dann in dieser Zeit um Europa mitspielt. Und dann hast du Julian Weigel im Kader? Ich meine, ich weiß es ja nicht. Vielleicht ist er so froh und glücklich, in Deutschland zu sein. Vielleicht ist alles so super in Düsseldorf und Mönchengladbach etc. pp., dass er auch für weniger Gehalt spielen will. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und dann ist es schon ein komischer Move, weil stell dir mal vor, wie sehr ein Julian Weigel das Gehaltsgefüge von Union Berlin sprengen würde aktuell. Also die bauen sich ja auch jetzt ein bisschen anders auf, wie der geplatzte Isco-Transfer zeigt, aber du weißt, was ich meine, ne?
100%. Und das fällt mir schwer. Und alles, was man gemacht hat, auch im letzten halben Jahr, das wirkt für mich so nach dem Motto, wir sagen es nicht so, aber wir wollen international spielen. Das steht für mich auf allem, was Borussia irgendwie gemacht hat oder versucht hat. Nicht die Spieler zu holen aus dem Regal, in dem sich Köln bedient, in dem sich Union bedient, sondern zu versuchen, mit fußballerischer Qualität gut genug zu sein, dass man im nächsten Jahr internationalen Fußball spielt, was dann zu mehr Einnahmen geführt hätte, die man dann für den Weigel-Transfer hätte nutzen können, die man dann vielleicht und hoffentlich, ich denke, so war die Hoffnung, Weiterentwicklung des ein oder anderen Spielers, dann Transfererlöse erzielt, um dann den Kader nochmal neu aufzustellen. Und ich glaube, man hatte doch irgendwie die Hoffnung, insgeheim den Kader dann qualitativ besser aufzustellen als dieses Union Köln Regal, sage ich mal, Spieler aus dem Niveau zu holen, sondern ich glaube, die Hoffnung war, man spielt dann international, kann vielleicht ein bisschen durch Erlöse sich doch irgendwie wieder über diesen Teams platzieren und auch so ein bisschen über diesen Teams behaupten. Die Realität Stand heute sieht aus meiner Sicht so aus, dass man schleunigst zusehen muss, dass man in diesem Regal Fuß fasst. Und dass wir ganz schnell zusehen, dass wir in dieser Kategorie Spieler auch Leute davon überzeugt bekommen, dass Borussia Mönchengladbach der richtige Verein für sie ist. Gerade sehe ich das nämlich noch nicht. Wenn ich gerade als Spieler ein Angebot von Köln, Union oder Gladbach hätte, von allen dreien, mal abgesehen davon, dass ich Fan von Borussia bin und deshalb natürlich bei Borussia unterschreiben würde, aber nehme ich das jetzt mal beiseite, würde ich mich, glaube ich, eher für die anderen beiden entscheiden, weil die für mich ein klareres Profil haben. Die haben eine klarere Idee und die fehlt gerade bei Borussia komplett. Du hast kein Ziel. Der Verein hat eine Außendarstellung wie eine Schildkröte. Es tut mir leid, es ist gerade schwierig.
Ja, es ist sehr, sehr schwierig. Es bleiben viele Fragen offen, die wir auch einfach nicht klären können. Wir können nur Erklärungsansätze liefern. Ich glaube, es war trotzdem mal gut und richtig, jetzt auch nochmal so den zweiten Teil der Folge dafür verwendet zu haben, weil man muss das große Ganze sehen. Und Hertha ist ja jetzt kein singulär zu betrachtendes Spiel. Man hat das weismachen wollen nach Bremen, nach dem ersten Knallerdämpfer in dieser Saison. Aber da war ich auch schon skeptisch und ja, selbst der 5-2-Derby-Sieg gegen Köln hat da irgendwie nicht zur Besserung geführt, sondern guck dir die Auswärtsspiele seitdem an, ne? Seit Bremen. Das ist schon ein absolutes Armutszeugnis. Wir spielen danach noch ein gutes in Wolfsburg 2-2, verlieren in Darmstadt, verlieren in Union gegen eine damals gebeutelte Unioner Mannschaft. Du führst da lange und machst dir dann dein gutes Auswärtsspiel zunichte. Du spielst grauenvoll in Bochum, du spielst in Augsburg noch schlechter und hast dann dieses Hoffenheimer Freak-Spiel, gegen die jede Mannschaft 3 oder 4 Tore schießt aktuell dazwischen. Ja, und jetzt kommt Hertha. Ja, Prost Mahlzeit. Also das liest sich ja richtig scheiße an. So muss man es mal ganz klar formulieren. Und dieser Verein braucht auch wirklich tatsächlich mal auch in der externen Kommunikation eine andere Sprache und andere Ansätze, weil so, das kann ja keinen mehr glücklich machen und wenn es so weitergeht, dann stehen wir nächstes Jahr nur noch mit 2500 an einem Sonntagnachmittag in Berlin und das wollen wir alle nicht.
Ja.
Ich würde sagen, wir brauchen jetzt nicht noch explizit auf die Bayern eingehen, die kennt eh jeder. Jetzt spielen sie noch in Paris, vielleicht hat das noch einen positiven Effekt für uns, wobei ich bin ja schon so pessimistisch, dass man fast von einer guten Borussia ausgeht am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Das ist das Positive am Ende. Es ist ein 15.30 Uhr Heimspiel gegen den FC Bayern München. Was für Fehler wurden da bei Sky und DFL gemacht? Wahnsinn. Na gut. Also dann bis nächste Woche. Mal schauen, wer dann hier am Start ist. Aber wir werden jetzt erstmal weiter senden, weil es gibt so viel zu besprechen rund um Borussia. Und ich denke, das haben wir heute dann auch nochmal gezeigt, dass es wirklich viel Diskussionsbedarf gibt.
Jo, von mir auch nichts hinzuzufügen. Die Bayern kennt jeder. Wird ein schweres Spiel.
Und um es mit Jonas Hofmann Worten zu sagen nach dem 0-0 gegen Schalke, das war nicht unser bester Tag, aber es geht immer weiter. So, macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.